Herr Bundeskanzler, meine Damen und Herren, Sie haben uns für den heutigen Tag das Gespräch angeboten. Wir hatten heute Morgen schon die Gelegenheit, sehr eingehend uns gemeinsam interessierende fachliche, spezifische, aber auch gesellschaftspolitische Fragen zu besprechen. Wir haben heute Nachmittag von Ihnen einen großen Überblick über die Problematik unserer Zeit und der Bundesrepublik in dieser Welt bekommen. Ich glaube, dass eine solche Information, ein solches Gespräch dringend notwendig ist, wenn wir, wie die Demokratie das voraussetzen muss, aktiv mitgestalten am Schicksal unserer Gemeinschaft. Sie haben an einer Stelle Ihres Referats gesagt, die Weichenstellung für die Entwicklung unseres Staates, für die Gesellschaftspolitik und die Wirtschaftspolitik wurde von den Politikern durchgeführt, die nach dem verlorenen Krieg das Grundgesetz gestaltet haben. Da ist sicher etwas Richtiges und Wichtiges gesagt, aber ich möchte doch auch herausstellen, dass keine Zeit aus der Verantwortung entlassen wird, selber zu gestalten. Die Dinge sind nie fertig. Und dieses gilt sowohl für die Gestaltung der Außenpolitik wie auch für die Ordnung der Verhältnisse in unserem Lande. Manchmal denke ich, die Unruhe, die wir insbesondere im internationalen Felde sehen, die ist natürlich erschreckend, aber müssen wir, gerade wir in unserem Lande, nicht Verständnis dafür haben, dass draußen noch sehr viel Unruhe ist? Sind dort die Dinge wirklich so, dass man drüben ruhig sein kann? Dies auf der einen Seite, dass auf der anderen Seite eine politische Situation und möglicherweise eine militärische Situation, wie sie jetzt entstanden ist, nicht nur ein gutes Krisenmanagement verlangt, sondern auch Besonnenheit und Augenmaß. Das wissen wir und wir haben das gute Gefühl, dass die Bundesrepublik im westlichen Lager dabei einen Beitrag erbringt, der nicht nur dem entspricht, was wir im Kreise der anderen da tun können. Nein, ich glaube, die Eigenständigkeit und der Mut zu einem eigenen Standpunkt in einem Kreise der Gemeinschaft, der ist besonders hervorzuheben, denn eine Gemeinschaft lebt letzten Endes auch nur von der Kraft und Initiative der Mitglieder, aus der sie gebildet wird. Ich glaube, dass unser Haus auf dem internationalen Feld heute in dieser Gesprächsrunde eher ein nehmender Part ist, dass wir eine Information bekommen. Ich glaube, dass wir nur in geringem Umfang einen Beitrag leisten können. Wir glauben aber, dass wir als Bürger unseres Landes und als ein Unternehmen dieses Landes sehr wohl den Auftrag haben und in der Lage sind, an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaftsordnung zu arbeiten. Ich freue mich, dass vom Bundeskanzler unser Bemühen, unser Experimentieren ausdrücklich in dieser Hinsicht ermutigt worden ist. Wir meinen, dass wir hier, weil wir freier sind als vielleicht politische Parteien, als die Regierung, hier in der Tat auch einmal etwas wagen können und auch Resultate erzielen, die dann vielleicht einen gewissen Modellcharakter aber für die Wirtschaft, für die Politik, für den Gesetzgeber haben können. Insofern war auch heute Morgen unser gemeinsames Gespräch für uns außerordentlich hilfreich. In diesem Sinne, Herr Bundeskanzler, darf ich Ihnen danken. Demokraten müssen miteinander sprechen. Sie müssen kompromissfähig sein. Ich glaube, in dieser Hinsicht war unser heutiges Gespräch und diese Begegnung heute Nachmittag eine demokratische Verhaltensweise. Meine Damen und Herren, wir wollen auch heute Nachmittag das Gespräch führen. Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen an den Bundeskanzler zu richten. Wir wollen jetzt noch eine kleine Diskussionsveranstaltung anschließen.
Herr Bundeskanzler, ich habe ein besonderes Anliegen, und zwar geht es um die Eingliederung Schwerbehinderter in den Arbeitsprozess. Und das ist heute noch nicht in ausreichendem Maße vollzogen worden. Viele Betriebe haben von der gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 6% noch nicht ausreichend Gebrauch gemacht. Wir wissen, dass zigtausende von Schwerbehinderten heute noch keinen Arbeitsplatz haben. Die Unternehmer machen es sich manchmal sehr leicht, weil sie meinen, aus Kostengründen auf die Mitarbeit von Schwerbehinderten verzichten zu müssen. Sie weichen dann aus und zahlen lieber die 100 Mark monatlich, wenn ein Arbeitsplatz für Schwerbehinderte nicht besetzt ist. Meine Frage an Sie, Herr Bundeskanzler: Wie ist Ihre Meinung dazu? Und zweitens, welche Möglichkeiten sehen Sie bzw. die Bundesregierung, dem Anspruch der Schwerbehinderten auf einen Arbeitsplatz künftig besser Geltung zu verschaffen?
Nun zu den Schwerbehinderten. Das ist ein dickes Problem. Es ist nicht so, dass wir das Problem in diesem Ausmaße schon immer gehabt hätten. Der Fragesteller hat gesagt, immer noch sei das so. Es war früher schon mal sehr viel besser. Es hat sich in den letzten Jahren wieder stärker entwickelt. Es gibt drei Hauptgruppen von Arbeitslosen, die mir besondere Sorge machen. Das eine sind die zahlenmäßig relativ kleine Gruppe der Schwerbehinderten, aber jedes einzelne menschliche Schicksal besonders schwerwiegend. Das andere ist die zahlenmäßig leider sehr viel größere Gruppe, schon ältere Angestellte, die mit einigen 50 Jahren aus Lebenszufällen oder Betriebszufällen heraus ihren Arbeitsplatz verloren haben und kein Büro wiederfinden, das einen 56-Jährigen einstellt. Übrigens, meine Damen und Herren, ein Fehler. Ein Fehler der meisten Personalabteilungen, zu glauben, dass ein 36-Jähriger tüchtiger sei als ein 56-Jähriger. Er mag vielleicht belastungsfähiger sein, aber der andere ist jedenfalls verantwortungsbewusster. Die dritte Gruppe sind die vielen Hunderttausenden von Frauen, die eigentlich arbeiten möchten, aber einen für ihre familiäre Situation brauchbaren Teilzeitarbeitsplatz nicht finden können. Kommen wir auf die Schwerbehinderten zurück. Ich sage das mal für diejenigen, die das Problem nicht so genau kennen. Behinderte insgesamt, gesundheitlich und körperlich Behinderte insgesamt, haben wir in unserem 60-Millionen-Volk 4 Millionen Menschen. Das ist eine sehr viel größere Zahl, als man normalerweise weiß. Und die haben alle denselben Anspruch auf Erfüllung im Leben wie die anderen, die gesund sind. Schwerbehinderten sind besonders schwer dran. Auch hier muss man, genau wenn es um Berufsausbildung für junge Frauen geht, für Mädchen geht, oder wenn es darum geht, welche Zeitung der eine kauft und welche der andere, so muss man auch hier wieder sagen, das ist sehr weitgehend eine Entscheidung von Hunderttausenden, Millionen einzelner Menschen. Im Falle der Einstellung von Behinderten nicht von Hunderttausenden, aber von Zigtausenden. Ich rede von den Zigtausenden Menschen in Deutschland, die in den Personalabteilungen der Unternehmen sitzen und in den Betriebs- und Personalräten sitzen. Nicht nur die Betriebsleitung hat es zu tun mit dem Gesetz, das es ermöglicht, statt diese Quote von einzustellenden Schwerbeschädigten zu erfüllen, das auch mit Geld an den Fiskus abzulösen. Das geht auch den Personalrat an, das geht auch den Betriebsrat an. Ich bin nicht sicher, dass man durch schärfere Gesetze die Sache bessern würde. Glaube ich nicht. Sondern was hier gebessert werden muss, ist die mitmenschliche Einstellung von Zigtausenden, die über Einstellungen von Menschen in ein Unternehmen zu befinden haben, einschließlich der Personal- und Betriebsräte.
Herr
Herr Bundeskanzler, ich möchte gerne wissen, wie steht die Bundesregierung zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder die überbetrieblichen Fonds, so wie sie von der Gewerkschaft angestrebt werden, oder die Möglichkeit, so wie wir sie bei Bertelsmann seit Jahren praktizieren und mit der wir alle, glaube ich, sehr zufrieden sind. Wie geht es weiter? Wird in Zukunft das eine das andere verdrängen? Oder gibt es die Möglichkeit, dass beide parallel und wahlweise nebenher weiter bestehen?
Dann war die Frage wegen der Vermögensbildung der Arbeitnehmer. Ich bin erstens der Meinung, dass Firmen individuelle Lösungen, zum Beispiel wie sie hier in der Bertelsmann-Gruppe gefunden worden sind, und da gibt es ja verschiedene Typen in verschiedensten Unternehmen, die einen machen es mit unternehmenseigenen Aktien, die sie für die eigene Belegschaft etwas verbilligen. Andere machen es mit Gratisaktien. Andere machen es so, wie es hier gemacht wird. Es gibt viele verschiedene Modelle, die ausprobiert werden, zum Teil schon seit 20 Jahren laufen in Deutschland. Ich bin erstens der Meinung, dieses soll man nicht stören. Das sind hochinteressante, zum Teil außerordentlich erfolgreiche Entwicklungen. Ich habe zweitens die Hoffnung, dass zu den bisher ausprobierten Formen noch neue Formen hinzukommen. Zum Beispiel das, was einige der Gewerkschaften, keineswegs alle Gewerkschaften, sich unter überbetrieblichen Fonds vorstellen. Muss auch ausprobiert werden. Die rein betrieblichen Lösungen können ja auch mal in Schwierigkeiten kommen, wenn es sich um ein schlecht geführtes Unternehmen handeln sollte oder wenn das Unternehmen von guten Händen in schlechte Hände kommen sollte. Dann wird ein rein betrieblicher Fonds in Schwierigkeiten kommen können. Deswegen haben überbetriebliche Fonds auch ihre Vorzüge. Wenn sie dann auf eine einzige Branche beschränkt werden, dann hängen sie ein bisschen vom Konjunkturschicksal der Branche ab. Deswegen wird ja ein normaler Investmentfonds in Deutschland nicht auf eine einzige Branche beschränkt sein. Das muss alles ausprobiert werden. Ich bin drittens der Meinung, dass wenn der staatliche Gesetzgeber die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand steuerlich begünstigt, und das tut er zu einem gewissen Maße, zum Beispiel durch das 624-Marx-Gesetz, wenn er sie steuerlich begünstigt, dann muss er mit der steuerlichen Begünstigung so umgehen, dass nicht nur eine einzige Form begünstigt und alle anderen ausgeschlossen werden. Es muss die Wahlfreiheit der hier begünstigten Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt werden.
Herr Bundeskanzler, sehen Sie den sozialen Frieden auch dann dauerhaft hierzulande gewährleistet, wenn man berücksichtigt, dass die künftigen Konflikte, was ja nicht gleich Krach sein muss, weniger um Lohn und Lohnzuwächse gehen wird, sondern sehr viel mehr darum, wie man mit dem technischen Fortschritt in den daraus entstehenden sozialen Problemen, also der Differenz zwischen Produktivitäts- und Produktionszuwachs, fertig werden?
Dann war ziemlich am Anfang, am Mikrofon 2, eine Frage, ob nicht der technische Fortschritt auf die Dauer, zu hohe Produktivitätsfortschritte auf die Dauer, den sozialen Frieden gefährden könnten. Antwort, ja, das kann so kommen. Zweitens, es muss aber nicht so kommen. Natürlich kann technischer Fortschritt sehr unmenschlich sein. Müssen Sie aufpassen, dass er menschlich gemacht wird. Ich wiederhole etwas, was ich vorhin von dem Pult aus gesagt habe. Wirtschaftlicher Fortschritt oder technischer Fortschritt ist nicht eine Sache, die man um ihrer selbst willen betreiben sollte, sondern sie macht nur Sinn, wenn sie für den Menschen, wenn sie für die Gesellschaft als Ganze, ich habe vorhin gesagt, wenn sie human und sozial Fortschritt bedeutet. Damit technischer Fortschritt human ist, damit er sozial ist, damit er nicht den sozialen Frieden gefährdet, wie Sie gesagt haben. Deswegen ist so etwas wie eine Unternehmensverfassung, eine Betriebsverfassung eine wichtige Einrichtung, wo man über den Fortschritt debattiert, ehe man ihn einführt. und wo man möglicherweise negative Erfahrungen, die man damit macht, auch dazu benutzt, um etwas zu korrigieren nach 3 Jahren. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass die Humanität des einzelnen Arbeitsplatzes, insbesondere in den großen Industriebetrieben, die Humanität der Arbeitswelt schlechthin eines der großen Arbeitsfelder der Gewerkschaften ist, der Mantelverträge, der Tarifverträge, eines der Felder, die in den kommenden Jahren eine noch viel größere Bedeutung haben wird als in der Vergangenheit. 1949 und 1959, da ging es im Wesentlichen um Lohn und Gehalt bei den Verträgen. Im Laufe der 50er Jahre ging es dann auch um Urlaub, dann ging es um Herabsetzung der Arbeitszeit. Jetzt geht es schon seit einer Reihe von Jahren um Humanität des einzelnen Arbeitsplatzes und der Arbeitswelt insgesamt. So verschiebt sich ein wenig, der Lohn ist immer noch wichtig, natürlich. Aber es hat sich nun das Schwergewicht der Verträge zwischen den autonomen Sozialpartnern ein bisschen dahin entwickelt und das finde ich auch gut und richtig.
Herr Bundeskanzler, ich möchte auf das Problem der Schichtarbeit eingehen. Und zwar hat Herr Wolf in seiner Eingangsrede verlauten lassen, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. Ich sehe das anders. Ich sehe bei der neuen Technik, die in jeden einzelnen Betrieb reinkommt, die Maschine im Mittelpunkt steht. Dass sich der Mensch nach der Maschine richtet. Dass wir nicht einschichtig, zweischichtig, sondern dreischichtig arbeiten. Meine Meinung ist die, ein Mensch, der nur eine Schicht hat, also Normalschicht hat, ist erster Klasse. Der zweischichtig ist, ist zweiter Klasse und der dreischichtig hat, ist dritter Klasse. Wie wird das in der SPD diskutiert, dieses Problem?
Ich möchte eine zweifache Antwort geben. In erster Linie bin ich der Meinung, dieses gehört zu dem Feld, das zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten auf der einen Seite durch Tarifverträge und durch Betriebsvereinbarungen auf der einen Seite und Arbeitgebern auf der anderen Seite geregelt werden sollte. In erster Linie zu dem autonomen Bereich der vertraglichen Regelungen. Erst notfalls und in zweiter Linie zum Bereich staatlicher Gesetzgebung. Und ich will das noch unterstreichen. Je mehr der staatliche Gesetzgeber den Gewerkschaften ihre Felder wegnehmen würde, wo sie Verträge schließen, desto größer wird die Gefahr, dass eine Gewerkschaft abgedrängt wird auf das Feld rein ideologischer Auseinandersetzung. Das können die Kommunisten dann immer noch besser als die Demokraten. Umso größer wird die Gefahr einer kommunistischen Unterwanderung einer Gewerkschaft. Zurück zur zweiten Hälfte des Problems. Natürlich müssen die staatlichen Behörden vom Arbeitsschutz, von den Arbeitsschutzbehörden, von der Gewerbeaufsicht bis hin zur Regierung dieses Problem immer beobachten. Ich kann mir vorstellen, dass man im Laufe der Jahre schrittweise, wenn es uns finanziell noch viel besser gehen wird als gegenwärtig, weitere Verbesserungen in der Sozialversicherung einführt, zum Beispiel zugunsten von Schichtarbeitern. Ich will darauf hinweisen, dass eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die unter ganz besonders schweren Bedingungen arbeiten müssen, ich rede von den Bergleuten nochmal, von denen schon die Rede war, dass die mit 55 in Rente gehen. Das ist durch die staatliche Sozialversicherungsgesetzgebung, in diesem Fall durch die Knappschaftsgesetzgebung, so geregelt, weil sie unter besonders schweren Bedingungen arbeiten. Normalerweise gingen bis vor kurzen Jahren die Männer mit 65 in Rente, wenn sie gesund waren und voll arbeitsfähig. Wir haben angefangen, die sogenannte flexible Altersgrenze einzuführen, dass jemand also schon 2 Jahre früher wählen kann, ob er noch arbeiten will oder schon in Rente gehen will, kriegt er ein bisschen weniger Rente, ist klar. So kann ich mir durchaus vorstellen, dass im Laufe der Zukunft weitere Verbesserungen eingeführt werden, entweder bei der Flexibilität oder weitere Verbesserungen in Bezug auf Gruppen von Menschen, deren Arbeit besonders schwerwiegend ist. Und Schichtarbeit, insbesondere wenn sie über viele Jahre ausgeübt wird, ist besonders schwerwiegend. Selbst dann, wenn sie nicht körperlich schwerwiegend sein sollte, ist sie für den menschlichen Organismus besonders schwerwiegend. Daran ist kein Zweifel, wird jeder Arzt bestätigen. Ich kann mir vorstellen, dass es da Verbesserungen geben wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus